Die Extremismusklausel sei mit dem Grundgesetz in Teilen nicht vereinbar, meint der Staatsrichter Battis. Und was steht eigentlich in dieser Extremismusklausel? Hiermit bestätigen wir, dass wir uns zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bekennen und eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit gewährleisten. Klingt erstmal gar nicht so schlecht. Als Träger der geförderten Maßnahme haben wir zudem im Rahmen unserer Möglichkeiten und auf eigene Verantwortung dafür Sorge zu tragen, dass die als Partner ausgewählten Organisationen, Referenten etc. sich ebenfalls zu den Zielen des Grundgesetzes verpflichten. Uns ist bewusst, dass keinesfalls der Anschein erweckt werden darf, dass eine Unterstützung extremistischer Strukturen durch die Gewährung materieller oder immaterieller Leistung Vorschub geleistet wird. Das ist die Klausel, die wirklich tatsächlich verklausuliert ist. Wo liegt hier eigentlich das Problem, dass diese Extremismusklausel wird verlangt, dass Projekte das unterschreiben, die in dem Bereich tätig sind, vom Familienministerium. Und ein Vortrag, der heute Abend genau sich damit beschäftigt, kommt von Peter Ralf Spierek von der Landeszentrale für politische Bildung. Der ist jetzt zu Gast im Studio. Schönen guten Tag, Ralf Spierek.
Guten Morgen.
Morgen. Diese Extremismusdebatte ist ja größer als nur diese Extremismusklausel. Aber die Klausel ist ja das, wo sich die Gemüter erhitzen und tatsächlich sagen, das ist demokratiegefährdend und es ist sogar in Teilen verfassungswidrig. Teilen Sie die Auffassung?
Ich teile die Auffassung. Wenn wir über diese sogenannte Extremismusklausel diskutieren, müssen wir das mal in einen größeren Zusammenhang stellen der diversen Bundesprogramme, die es seit 1990 gegeben hat. Wir haben eine erste, wenn man so will, Programmwelle im Rahmen des Aktionsprogramms gegen Aggression und Gewalt. Dort ist sehr bewusst nicht von Fremdenfeindlichkeit, nicht von Rassismus gesprochen worden, sondern es ist der Versuch gemacht worden, diese erste rechtsextreme Gewaltwelle, wofür ja vor allem Hoyerswerda und Rostock standen, zu entpolitisieren, sie umzudefinieren in ein altes, allgemeines Gewaltphänomen, was, wenn man so will, von randständigen Jugendlichen begangen wird. Und diesen Programmen ist dann sehr schnell vorgeworfen worden, dass sie in ihrer Grundkonzeption täterorientiert sind. Das Stichwort, das dort immer gefallen ist, hieß Glatzenpflege auf Staatskosten.
Also akzeptierende Jugendarbeit.
Akzeptierende Jugendarbeit, die im Grunde genommen keinerlei argumentative Distanz auch mehr zu dem problematischen Klientel aufrechterhalten hat. Und es verabsäumt hat, zivilgesellschaftliche Strukturen gegen den Rechtsextremismus und gegen die Fremdenfeindlichkeit zu fördern. Mhm. Dieses Programm oder dieses Programmprofil wurde gebrochen in der rot-grünen Koalition durch das Civitas und ähnliche Programme. Und man muss sagen, diese Programme zielten auf die Stärkung einer bunten Zivilgesellschaft und sie thematisierten Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit nicht als ein Randphänomen, sondern als ein Problem, wo Rechtsextreme und, wenn man so will, die Ressentiments der Mitte zusammen einen bestimmten politischen Interaktions- und Problemzusammenhang bilden. Dieser Zusammenhang soll jetzt wieder durch die neuen Programme aus dem Familienministerium, wenn man so will, wieder auseinandergenommen werden und eine neue Sichtweise, ein neuer Paradigmenwechsel soll durchgesetzt werden.
Was heißt dieser Paradigmenwechsel? Also ich habe ja mitbekommen, da ging es also um die Extremismusdebatte, also auch um Linksextremismus, dann wieder diese unsägliche Gleichsetzung und eben wieder eine Extremismusdebatte. Das heißt, da sind die Linksextremen und die Rechtsextremen, die hauen sich gegenseitig aufs Maul. Das sind ein paar Jugendliche, die austicken. Die müssen wir bloß in den Griff bekommen, bisschen Geld reinstecken und dann haben wir das Problem gelöst. Aber es ist ja doch ein bisschen vielfältiger das Problem, oder? Nämlich der Ressentiments des Extremismus in den Köpfen der Vorbehalte, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit. Kann man das so verkürzt darstellen?
Exakt. Wir haben ja seit mehreren Jahren das Langzeitprojekt von Wilhelm Heidmeier zur gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit. Wir haben das auch als Landeszentrale auf Veranstaltungen immer wieder vorgestellt. Und die zeigt, dieses Projekt, dass diskriminierende Einstellungen gegen Fremde, gegen Homosexuelle, gegen Obdachlose in dieser Gesellschaft weit verbreitet sind und keineswegs nur ein Randphänomen sind. Diese diskriminierenden Einstellungen sind natürlich nicht gleichzusetzen mit Rechtsextremismus, aber der Rechtsextremismus dockt an diesen diskriminierenden Einstellungen an. Und dieses Andocken ermöglicht es, wenn man so will, dem Rechtsextremismus zu sagen, wir sind hier nicht nur ein randständiges Phänomen, sondern wir sind diejenigen, die das, was im Alltagsverstand der Leute gedacht, artikuliert wird, politisch formieren. Wir können uns als Avantgarde wählen. Und dieser Zusammenhang muss natürlich dann auch in Präventionsprogrammen mit thematisiert werden. Sonst haben wir nämlich folgendes Problem. Wenn ich in Schulen gehe, bekomme ich häufig eine Einladung mit der Begründung, können Sie nicht mal an die Schule kommen, wir haben da so zwei, die sind ein bisschen extrem.
Ein bisschen extrem ist schon mal Widerspruch, ne?
Ein bisschen extrem ist schon eine schöne Formulierung. Und diejenigen, die als ein bisschen extrem vorgestellt werden, erweisen sich dann in der Diskussion nicht als ein bisschen extrem, sondern als Hardcore-Nazis, die klare Bezüge auch zum organisierten Rechtsextremismus haben. Und das Spannende ist, dass sich ein Teil ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler zwar abgrenzen im Sinne, die sind ein bisschen extrem, aber bestimmte fremdenfeindliche, bestimmte autoritäre Grundmuster teilen. Und dieser offene Rechtsextremismus nicht dazu führt, dass diese Jugendlichen und einzelnen Personen isoliert sind, etwa im Klassenverbund, sondern es gibt, wenn man so will, Bezüge auch zu dem Denken der Mehrheit der jeweiligen Klasse. Und deswegen ist es wichtig, dass Präventionsprogramme in Schule, in Sozialarbeit diese Zusammenhänge auch immer im Blick haben und nicht sich orientieren, dies als Problem des Extremismus und als Problem des Randes zu artikulieren. Das ist ja eine Theorie, in der die Probleme im Grunde genommen ausgelagert werden, randständig gemacht werden und wo die sogenannte Mitte immer zum Ort der Unschuld mutiert. Die Mitte ist aber nicht dieser Ort der Unschuld, sondern ist es selbst besetzt von sehr problematischen Einstellungsmustern.
Und diese problematischen Einstellungsmuster machen sich ja nicht immer, kommen nicht immer im Wahlverhalten raus, aber auch, sondern das ist dann, geht dann auf das gesellschaftliche Klima, auf die Stimmung, wenn es um Inklusion, Integration, wenn es um Zuwanderung geht, wenn es darum geht, welche politische Streitkultur haben wir und wie soll sich die Gesellschaft in der Zukunft entwickeln? Soll es auf Abgrenzung gehen? Bauen wir die Mauern in Europa noch höher, schützen wir unsere Nationalstaaten, unseren vermeintlichen Wohlstand und sterben langsam aus, oder verändert sich was in der Gesellschaft? Eigentlich eine Grundsatzdebatte über die Zukunft der Gesellschaft, oder?
Es ist eine Debatte über die politische Kultur in der Gesellschaft, und es ist eine Debatte, wer, wenn man so will, dazugehören soll und wer automatisch in den Alltagsmustern ausgegrenzt werden soll. Ich will ein Beispiel dafür nehmen. Es gab vor einigen Jahren ja in Rudolstadt eine Debatte um die teils indischstämmige Ehefrau eines dortigen Religionslehrers und Pfarrers, die eine bisschen andere Hautfarbe hatte. Diese Familie schilderte von alltäglichen Diskriminierungserfahrungen, nicht von Rechtsextremisten, sondern von ganz normalen Alltagserfahrungen. Und die erste Reaktion der politisch Verantwortlichen der Stadt auf diese Debatte war: Wir haben keine Ausländerfeindlichkeit. Das heißt, automatisch wurde eine Frau, die nur eine etwas dunklere Hautfarbe hatte, zur Ausländerin gemacht, die sie rechtlich gar nicht war. Sie war deutsche Staatsbürgerin. Ja, aber in dieser Konstruktion wird dann, wenn man so will, das Wir von Rudolstadt zu einem weißen Wir, und alle diejenigen, die eine andere Hautfarbe haben oder aus anderen Gründen aus dieser Wir-Gruppe herauskonstruiert und herausdefiniert werden, werden ausgegrenzt und zum Ausländer gemacht, zum Fremden gemacht.
Also sie ist da ein bisschen anders. Sie ist ja ein bisschen ausländisch, also ist sie nicht wie wir. Ist die klassische Ausgrenzungsmuster in der Gruppe. Also eine wichtige Debatte, die man nicht auf Extremismus reduzieren kann. Warum passiert das jetzt im Hause Schröder, im Familienministerium? Was sind das für Reflexe? Was glauben Sie? Weil da waren wir, ich sage jetzt mal zumindest die Bundesregierung, doch schon mal einen Schritt weiter.
Ich denke, dass man da zwei Dinge sagen muss. Das Erste, es geht, denke ich, dem Schröder-Ministerium um eine politische Entlastung der Mitte. Es geht ganz klar darum, das, was in der Wissenschaft auch Common Sense oder Mehrheitsströmung ist, nämlich den Zusammenhang von Mitte und Rand zu thematisieren, zurückzudrängen zugunsten einer Sichtweise, die Probleme ausschließlich am Rand festmacht. Und es geht auch, das zeigt gerade die zweite Passage dieser Extremismus-Klausel, Klausel um ein sehr autoritäres Verständnis von Republik, von Demokratie. Es ist in einer demokratischen Gesellschaft meines Erachtens nicht so, dass der Bürger, wenn man so will, seine demokratische Unschuld zu beweisen und in einer Erklärung gegenüber dem Staat niederzulegen hat. Denn es ist so, dass genauso wie ich vor Gericht nicht meine politische Unschuld zu beweisen habe, auch in einer demokratischen Gesellschaft es vorausgesetzt werden muss, dass der Bürger durch sein alltägliches Verhalten die Demokratie mitkonstituiert und der Bürger nicht, wenn man so will, ein Mängelwesen, ein demokratisches Mängelwesen ist, das erst durch den Staatsapparat auf den richtigen Weg gebracht werden muss und dessen Aktivität attestiert werden muss.
Also ein autoritäres Verständnis, eigentlich ein Rückschritt, wenn man so will, und in der Debatte ein Rückfall. Nochmal zurück zu der Klausel, zu der wir nochmal gleich kommen. Und es wird ja nicht nur skandalisiert, sondern das ist ja so, habe ich das Gefühl, zum Symbol geworden, genau für diese Debatte, dass die Kritiker sagen, ja, da müsste ich ja meine Referenten, meine Partner, meinen Kooperationspartner bespitzeln. Ist das so extrem, dass man das sagen kann, dass wer das Ding unterschreibt, muss dann dafür Sorge tragen, dass jemand nicht irgendwie sich strafbar gemacht hat, weil im Detail kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen, wie das laufen soll.
Wie das im Detail aussieht, kann man nicht sagen. Man kann aber eins schon mal sagen, dass diejenigen, die das nicht unterschreiben, von den Fördertöpfen aus den Bundesprogrammen schon mal abgehängt werden und keine Chance haben, eine Förderung zu erhalten. Mhm. Und der Flurschaden, der da entstanden ist, hat, denke ich, Gesine Schwan sehr schön formuliert, indem sie nämlich davon gesprochen wird, dass man Demokratieförderung nicht betreiben kann, indem man eine Schnüffelmentalität etabliert. Das heißt, die Kritik, die Verfassungsrechtler haben und die Kritik, die sie am Eingangs benannt haben, beruht ja auf einem Gutachten, was Aktion Sühnezeichen in Auftrag gegeben hat. Sie bezieht sich ja vor allem auf die zweite Passage dieser sogenannten Extremismusklausel. Es geht nicht, keiner bestreitet, dass die Projekte gegen rechts darauf abzielen sollen, die Demokratie zu stärken und sich im Rahmen des Grundgesetzes, des Verfassungskonsenses zu bewegen, sondern es geht darum, ob mit nebulösen Formulierungen eine Art Generalverdacht etabliert werden kann und werden soll, wo dann die Initiativen in einen enormen Rechenschaftspflicht geraten und dann von Seiten des Ministeriums ausgerechnet der Verfassungsschutz angeboten wird, als eine Art politische Schiedsrichter, wer in Bündnissen mitmachen und in Projekten mitmachen kann und nicht. Mhm. Und da zeigt sich ja gerade in der letzten Zeit, ich will nur ein Beispiel nehmen, die erfolgreiche Klage eines Archivs gegen den Rechtsextremismus, gegen den Bayerischen Verfassungsschutz, dass es mit den Deutungen der jeweiligen Landesämtern häufig so ist, dass sie sich als nicht gerichtsfest erweisen.
Was ist eigentlich extrem? Was ist zum Beispiel linksextrem? Darüber sprechen wir mit Peter-Ralf Spierig, der heute Abend den Vortrag hält. Nach der Definition könnten Sie ja eigentlich auch linksextrem sein. Also wenn ich jetzt mal angenommen, Sie sind jetzt kapitalistisch, kapitalismuskritisch und dann, wenn ich jetzt in den Verfassungsschutz reingucke, zum Thema Linksextremismus. Linksextremisten wollen eine Gesellschaft schaffen, in der jeder Mensch unabhängig von seiner Herkunft, seinem Geschlecht und der Zugehörigkeit zu einer Religion, einem Staat oder einer Klasse frei von Herrschaft durch andere Menschen sein soll. Einig sind sich Linksextremisten aller Schattierungen darin, dass dafür die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaftsordnung überwunden werden muss. Bürgerlich-kapitalistische Gesellschaftsordnung, die, wenn die jetzt überwunden wäre, würde das gegen das Grundgesetz verstoßen?
Das würde nicht gegen das Grundgesetz verstoßen. Und Sie zitieren ja eine Formulierung aus einer Broschüre des Landesamts für Verfassungsschutz in Thüringen über Linksextremismus in Thüringen. Diese Passage stimmt zum Beispiel nicht überein mit einem Interview mit dem Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der in der Taz sehr deutlich gemacht hat, dass das Grundgesetz keine Wirtschaftsordnung festlegt und auch Antikapitalismus im Rahmen des Grundgesetzes möglich ist. Und ich finde, an solchen Formulierungen zeigt sich ein bestimmter problematischer Debattenzug. In dieser Publikation, die Sie zitiert haben, werden ganz sicherlich Strömungen zutreffend beschrieben, Strömungen des Maoismus und des Stalinismus, die zweifelsohne antidemokratisch sind, und die man auch politisch bekämpfen muss. um einen demokratischen Verfassungsrahmen zu wahren. Aber gleichzeitig finden sich immer wieder Formulierungen, die auf jedem Juso-Bundeskongress auch beschlossen werden und damit in einem ganz anderen politischen Zusammenhang stehen, und zwar in einem eindeutig demokratischen Zusammenhang. Eine Position, die zweifelsohne im Parteienspektrum politisch links zu verorten ist, aber sich im Rahmen des demokratischen Verfassungskonsenses bewegt. Und diese große Differenz zwischen, wenn man so will, einer demokratisch linken und einer antidemokratisch-leninistisch-stalinistischen Position werden in diesen Publikationen ständig verwischt. Und das ist natürlich ein Problem, wo dann zu Recht gesagt wird, oder das ist ja auch Teil der Debatte um die Extremismusklausel, dass hier das gesamte linke Spektrum unter Generalverdacht gestellt werden soll und der Gestaltungsspielraum, den das Grundgesetz ausdrücklich gelassen hat für den demokratischen Diskurs, eingeengt wird von oben. Diese Entdifferenzierung zwischen demokratischer Linke und antidemokratischen Kräften des Maoismus, leninistischer Konzeption, der muss mit aller Entschiedenheit zurückgewiesen werden.
Also dann machen wir es mal theoretisch oder dann vielleicht auch praktisch. Wenn ich als Träger, der sich gegen Rechtsextremismus oder für Demokratie, gegen Gewalt einsetzt und das ernst nehme, diese Broschüre des Landesamtes für Verfassungsschutz, da ist ja in der Extremismusklausel, die ich dann unterschrieben habe, steht drin, ich soll mich orientieren am Verfassungsschutz. Jetzt muss ich dann nachweisen, dass mein Referent kein Linksextremer ist. Nach der Definition vom Verfassungsschutz ist ja jemand ein Linksextremer, der die kapitalistische Gesellschaftsordnung, also die Wirtschaftsordnung, abschaffen will. Dann müsste ich eigentlich den wieder ausladen, weil er möglicherweise ein Linksextremer ist, weil er Kapitalismuskritiker ist und den Kapitalismus überwinden möchte oder ihn in Frage stellt. Das ist doch extrem heikel. Da müssten wir ja ganz schön viele Referenten und Initiativen möglicherweise ausschließen oder mit denen nicht mehr zusammenarbeiten.
Ja, das ist natürlich die Debatte, die seit geraumer Zeit geführt werden und die Kritik zahlreicher Initiativen und Wissenschaftler, gerade aus dem Bürgerrechtsspektrum, die genau dies vorwerfen und sagen, hier wird im Grunde genommen wieder eine Politik betrieben, die in der alten Bundesrepublik Anfang der 70er Jahre schon zur Berufsverbotepraxis geführt wird. Hier wird eine Schnüffelmentalität verlangt. Hier wird soll der plurale wissenschaftliche und politische Diskurs von Rechtsextremismus, wenn man so will, eingeschränkt werden zugunsten einer politischen Theorie, die im deutschen Wissenschaftssystem marginal ist und im internationalen Zusammenhang vernachlässigbar.
Könnte man sagen, dass da Frau Schröder oder ihr Ministerium einen revanchistischen Ansatz hat, oder würde das zu weit führen?
Ja, was ist ein revanchistischer Ansatz? Es ist sicherlich, der Begriff des Revanchismus bezieht sich ja vor allem in den Diskussionen, die ich kenne, eigentlich auf Fragen der Grenzrevision. Das kann man ihr sicherlich nicht vorwerfen. Aber dieses ganze Programm
im Sinne von auf alte Denkmuster zurückführen, auf autoritäre Strukturen, wie Sie es gesagt haben, und tatsächlich die Entwicklung der Gesellschaften, die Debatte wieder verkürzen und wieder nicht auf Null gehen, aber zumindest weit zurückwerfen, die Diskussion?
Es ist zumindest ein Programm, das einen klaren Kontrapunkt setzt zu den rot-grünen Programmen. Es ist als Gegenentwurf konzipiert und wird als Gegenentwurf auch durchgesetzt. Deswegen stößt dieses Programm ja auch auf zahlreiche Kritik der parlamentarischen Opposition. Und es ist ein Programm, das eigentlich nicht darauf setzt, bunte Zivilgesellschaft zu fördern. Und bunte Zivilgesellschaft fördern heißt immer auch ihren Eigensinn fördern, ihre eigensinnige Potenziale fördern und nicht den lampfrommen Bürger, der willig und dankbar die Bewilligungsbescheide von Ministern entgegennimmt und damit glücklich wird. Demokratischer Diskurs ist nie ohne dieses Risiko in Anführungsstrichen des Eigensinnes zu haben. Und es ist natürlich insofern auch ein Gegenpunkt zu den rot-grünen Programmen, weil hier die zivilgesellschaftlichen Akteure zurückgedrängt werden zugunsten der staatlichen Akteure. Das heißt, die Programme, die wir unter Rot-Grün hatten, die ja schon verwässert worden sind unter der Großen Koalition aufgrund des Druckes der CDU, die verstaatlicht, wenn man so will, wurden, dieser zivilgesellschaftliche Ansatz soll nun vollkommen marginalisiert werden.
Welche Träger betrifft das? Können Sie vielleicht ein Beispiel machen, was es in Thüringen für Träger gibt und was die für Arbeit machen? Also ich kann jetzt sicher nicht alles aufzählen, aber dass man jetzt mal vorstellen kann, wer jetzt nicht in der Szene drin ist, was das für Vereine, Initiativen sind, die diese Förderprogramme vom Familienministerium in Anspruch nehmen.
Das sind ja ganz unterschiedliche Initiativen. Es sind Jugendverbände wie die Naturfreunde Jugend. Es sind die Strukturen der mobilen Beratung.
Mobile Beratung von Opfern rechtsextremer Gewalt.
Gewalt und Opferberatungsstrukturen. Es sind jede Initiative und jeder Verein, der an diesem Bundesprogramm partizipieren will, ist gezwungen, sich mit dieser Erklärung auseinanderzusetzen und sie zu unterschreiben. Sonst werden sie davon abgehängt. Ich will das mal an einem schönen Beispiel machen. Ich glaube, dass es absurd ist, etwa von der evangelischen Jugend, die gerade in den neuen Bundesländern für demokratische Opposition steht, und zwar lange vor 89, lange bevor irgendwelche Bürokraten den Widerstand entdeckt haben, für Opposition steht, dass dann ausgerechnet von der evangelischen Jugend oder vergleichbaren Initiativen, die von ihrer ganzen Geschichte hier für Demokratie stehen, eine Erklärung abverlangt werden, wird, wo sie im Grunde genommen von vornherein unter Verdacht gestellt werden und es gegenüber dem Ministerium nachweisen sollen, dass sie demokratiefähig sind.
Vielen Dank, Peter Ralf-Spierig, dass Sie da waren. Und ich glaube, dass uns dieses Thema noch weiter beschäftigen wird. Da geht es ja auch um Publikationen vom Thüringer Institut für Lehrerfortbildung. Da geht es um die Publikation des Landesamts für Verfassungsschutz, die Definition, was ist Links- und Rechtsextremismus. Darüber werden wir weiter diskutieren und streiten in einem nächsten Gespräch. Danke fürs Kommen und noch einen schönen Tag.
Ja, tschüss. Tschüss.